Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 21. Wir machen also Fortsetzung mit der Betrachtung des 2. Petrusbriefes. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Zur Verkündigung des Evangeliums gehörte von Anfang an die mit dem Zentrum des Evangeliums der Gerechtigkeit durch den Glauben aufs Engste verbundene Wahrheit von der persönlichen Wiederkunft Jesu am Ende dieses Zeitalters. Darum geht es Petrus hier, wenn er schreibt: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Natürlich hofften die Gläubigen auf ein baldiges Kommen des Herrn zur Vollendung der Gemeinde. Als das jedoch nicht geschah, kam es zu einer Verunsicherung unter den Gläubigen hinsichtlich der Zuverlässigkeit des prophetischen Wortes. Und davon spricht Petrus besonders im 3. Kapitel seines 2. Briefes. Von jeher hat der Satan es darauf abgesehen, den Glauben der Gemeinde Jesu an die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes zu erschüttern, zu untergraben. Denn das Fundament unseres Glaubens ist allein die Heilige Schrift. Als Paulus sich vor dem Statthalter Felix zu verantworten hatte, bekannte er sich in einem Verhör zum Glauben an die gesamte Heilige Schrift. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, Kapitel 24. Da sagt er: Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten, das heißt im gesamten Alten Testament. Für Paulus war es also das Alte Testament, für uns ist es das Alte Testament und das Neue Testament. Beide Teile der Heiligen Schrift der Bibel gehören zusammen. Ohne die Bibel wäre unser Glaube ohne Fundament. Wir wären hilflos, heillos und haltlos. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Können wir das so nachsprechen? Können wir das so nachvollziehen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Losgelöst von Gottes Wort können wir nicht vom Glauben sprechen. Der rechte Glaube stützt sich auf Gottes Wort. Wer Jesus und das Wort der Heiligen Schrift auseinanderreißt, begibt sich auf einen gefährlichen Weg. Ich wurde noch einmal erinnert an die Aussage eines bekannten Mannes aus der sogenannten charismatischen Szene, der sagte, das Bibellesen bringt mir nichts. Um welchen Jesus geht es dann? Uns geht es um den Jesus in der Bibel, den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Und das wird uns in der Bibel bezeugt, nirgendwo anders, in Gottes Wort. Und darum ermahnt Jakobus die Gläubigen in seinem Brief dazu, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, nämlich auf Gottes Wort, von dem er sagt, Gott hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit. Wir sind also wiedergeboren durch den Glauben an Christus, wiedergeboren durch das Wort der Wahrheit. Alles fruchtbare Tun aus dem Glauben beginnt mit einem aufmerksamen Hören auf Gottes Wort, in dem uns der Wille Gottes kundgetan wird. Glaube entsteht dort, wo man auf Gottes Wort hört. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben, fragt Paulus in Römer Kapitel 10, Vers 14. Und es heißt von der Lydia in Philippi, der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Es waren mehrere Frauen, die zuhörten. Aber es ist interessant. Nur einer Frau wurde das Herz aufgetan von Gott, durch den Geist Gottes, als sie Acht hatte auf das, was Paulus verkündigte. Das war nicht nur ein äußeres Hören auf Gottes Wort, sondern das war ein inneres Hören auf das Wort Gottes, dass der Geist Gottes an ihrem Herzen wirkte. Wunderbar diese Aussage. Der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Paulus hat den Frauen in Philippi das Wort Gottes, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus verkündigt. Und dadurch kam Lydia zum Glauben, denn der Glaube kommt aus dem Hören auf Gottes Wort. Auch alle, die bereits zum Glauben an Christus gekommen sind, nähren ihren Glauben durch Gottes Wort. Das wollen wir uns immer wieder sagen lassen, daran wollen wir uns immer wieder erinnern lassen, wie wichtig das auch für uns als Gläubige ist, dass wir auf das Wort Gottes hören, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir darin mehr und mehr zu Hause sind. Dass wir uns freuen über das Wort Gottes wie einer, der eine große Beute macht, Psalm 119. Deine Zeugnisse, Alfred Christlieb, deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe. Das Wort Gottes. Von daher können wir verstehen, warum es Petrus darum zu tun ist, auch hinsichtlich der zukünftigen Dinge, die Gläubigen im Blick auf die Zuverlässigkeit des prophetischen Wortes zu stärken. Vieles hatte sich bereits erfüllt, was in den alttestamentlichen Weissagungen durch die Propheten vorausgesagt worden war. Denken wir nur daran, wie oft Matthäus im Zusammenhang mit dem ersten Kommen Jesu auf alttestamentliche Schriftstellen hinweist. Zu Hause dürft ihr das mal nachlesen, wenn ihr wollt. Es ist erstaunlich, wie oft Matthäus das tut, dass er sich bezieht auf alttestamentliche Schriftstellen. Zum Beispiel, als es um Maria geht und der Engel zu ihm sagt, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Und dann kommt ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Oder denken wir an den Geburtsort Jesu, prophezeit im Propheten Micha. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, nämlich Micha, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Hier haben wir es schon mit einer Auslegung des Evangelisten zu tun, keineswegs. Im Alten Testament heißt es die kleinste. Hier heißt es, keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und so geht es weiter, das sind nicht die einzigen Stellen am Anfang des Matthäusevangeliums. Es folgen noch einige. Immer wieder wird Bezug genommen auf das, was die alttestamentlichen Propheten bereits geweissagt hatten. Und das hatte sich genau erfüllt. Wir fragen uns, warum sind denn die Prophezeiungen des Alten Testamentes so genau eingetroffen? Warum sind sie auch hinsichtlich der Wiederkunft Jesu zur Vollendung absolut zuverlässig? Und darum geht es dem Apostel Petrus ja hier in seinem zweiten Brief ganz besonders. Nun, wir lesen das in den Versen 20 und 21. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist also die Antwort auf die Frage, warum denn das prophetische Wort des Alten Testamentes so zuverlässig ist. Warum man sich darauf verlassen kann, absolut verlassen kann. Die Propheten haben nicht aus dem eigenen Willen, aus dem eigenen Wünschen heraus geweissagt, sondern im Namen Gottes, so heißt es hier, getrieben vom Heiligen Geist. Das Wort für treiben finden wir noch an einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte. Als das Schiff, auf dem Paulus nach Rom gebracht werden sollte, in Seenot geriet, da heißt es, Apostelgeschichte 27, Vers 15, da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Das heißt also, sie hatten jetzt keinen Einfluss mehr auf den Kurs des Schiffes. Sie ließen es treiben. Und dasselbe Wort gebraucht hier Petrus an unserer Stelle. Getrieben von dem Heiligen Geist. Petrus will damit sagen, dass die Propheten keinen Einfluss auf das hatten, was sie verkündigen sollten. Jeder hatte seine Art. Ein Jesaja eine andere Art, als ein Sacharja, als Hosea und so weiter. Das hat Gott so gewollt, dass jeder in seiner Art weissagte und verkündigte. Aber der Inhalt, auf diesen Inhalt dessen, was sie weissagten, hatten sie keinen Einfluss. Er war ganz und gar vom Heiligen Geist inspiriert, von Gott eingegeben. Getrieben vom Heiligen Geist, so heißt es hier, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Nicht im eigenen Namen, sondern im Namen Gottes. Ihre Prophetie geschah nicht aus dem eigenen Verständnis der Propheten von den zukünftigen Ereignissen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Das kann man leicht missverstehen. Hier geht es also nicht um eine Auslegung derer, die diese Weissagung hörten. Oder wir hören ja auf das Wort der Weissagung. Es geht nicht um unsere Auslegung dieser Prophezeiungen, sondern in einer genaueren Übersetzung heißt es, dass diese Propheten nicht redeten aus dem eigenen Verständnis der Dinge im Blick auf die Zukunft. Das heißt also, sie analysierten nicht ihre Zeit und zogen entsprechende Schlüsse daraus für die Zukunft oder taten ihre eigenen Wunschvorstellungen kund. Ich las einmal einen Bericht über Prophezeiungen von sogenannten Experten, das ist nun schon lange, lange her, dass sie eine Prognose gestellt hatten, den Blick auf die Zukunft. Und wenn man dann das verfolgt, ob sich diese Prognosen erfüllt haben, muss man sagen, sie lagen auf der ganzen Linie falsch. Das war bei den Propheten nicht so. Sie verkündigten nicht aus dem eigenen Verständnis heraus und machten sich ihre eigenen Gedanken im Blick auf das, was in Zukunft wohl passieren könnte, sondern sie redeten das, was ihnen der Geist Christi, so sagt Petrus im ersten Brief, Kapitel 1, was ihnen der Geist Christi, der in ihnen war, damals schon, der Geist des sogenannten präexistenten Christus, bezeugte von den Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Und von daher dürfen wir wissen, dass das prophetische Wort über das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit absolut zuverlässig ist. Es besteht keinerlei Grund zur Verunsicherung, wenn sich die Weissagungen noch nicht erfüllt haben. Und dazu noch einmal dieses wunderbare Wort aus dem Propheten Habakuk, das wir zuletzt schon gehört haben. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit, zur Zeit Gottes, nicht zu unserer Zeit. Das haben sich schon viele verrechnet im Blick auf das Kommen des Herrn, haben gemeint, sie wüssten genau, wann der Herr wiederkommt. Schreckliches Beispiel gibt es unter den sogenannten Zeugen Jehovas. Da hat man das Kommen Jesu in diese Welt, seine Rückkehr in diese Welt, datiert auf einen Tag im Jahr 1914. Und dann ist es ja so bei den falschen Propheten, dass sie immer versuchen, ihren Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen, und dann hieß es plötzlich, ja, Jesus ist wiedergekommen, aber unsichtbar. So kann man das natürlich auch handhaben. Hier beim Propheten Habakuk heißt es, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit. Zeit und Stunde sind uns verborgen, das wissen wir nicht. Und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Unterstützt wird die Zuverlässigkeit des prophetischen Wortes durch ein Erlebnis, das Petrus zusammen mit Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung hatten. Die Botschaft vom Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit ist kein Fantasiegebilde. Sie gründet sich nicht auf irgendwelche Mythen, von denen die damalige Welt voll war. Sowohl die jüdische Welt als auch die heidnische Welt war voll von erdachten Geschichten, von Legenden, von Mythen. Und darum grenzt Petrus sich in seinen Worten von vornherein davon ab, indem er sagte, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, also Mythen, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Petrus kommt zu sprechen auf ein außerordentliches Ereignis, dessen Augen und Ohren Zeugen die Apostel waren. Denn er empfing von Gott dem Vater, unser Herr Jesus Christus, empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ein wunderbares Wort. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Das könnt ihr nachlesen, dieses Geschehen, Matthäus Kapitel 17 und auch im Lukas-Evangelium und ebenfalls im Markus-Evangelium wird davon berichtet. Hier durften sie über die Einzigartigkeit des Sohnes Gottes im Vergleich zu den Vertretern des Gesetzes, Mose, war auch anwesend dort, und des Prophetentums, Elia ebenfalls als Vertreter des Prophetentums, belehrt worden. Die Einzigartigkeit unseres Herrn Jesus im Verhältnis zu diesen beiden großen Gestalten des Alten Testamentes, des Alten Bundes, Mose und Elia. Vor ihren Augen verwandelte sich Jesus in die Herrlichkeitsgestalt, die er von Ewigkeit her besaß und die er wiedererlangen würde bei seiner Wiederkunft. Sie bekamen also eine Vorschau von der zukünftigen Herrlichkeit Jesu, von dem der Vater im Himmel bezeugte: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und von daher haben wir umso fester, so sagt Petrus hier, das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das ist der Jesus Christus selbst. Ja? Wir lesen das am Ende der Offenbarung des Johannes. Er ist der Morgenstern. Der helle Morgenstern. Diese Welt ist, so sagt uns dieses Wort, ein dunkler Ort. Voller Finsternis, voller Sünde, voller Gottlosigkeit und Schande. Und gegen Ende dieses Zeitalters mehr und mehr von Ungerechtigkeit, von Lüge und Betrug gekennzeichnet. Natürlich gibt es auch viel Schönes in dieser Welt, an dem wir uns erfreuen dürfen, natürlich. Das betone ich auch immer wieder. Wir sind keine Kopfhänger, gehen nicht durch diese Welt mit geschlossenen Augen, weil wir denken, alles ist böse. Nein, es gibt viele, viele schöne Dinge in dieser Welt, an denen wir uns nach dem Willen Gottes freuen dürfen. Denke nur an die herrliche Natur, über die wir immer wieder staunen. Was Gott, unser genialer Schöpfer, da ins Leben gerufen hat. Unglaublich. Und doch ist es so, durch sein allmächtiges Wort hat er diese Welt geschaffen. Es gibt also viel Schönes, aber es gibt eben auch viel Böses. Deshalb nennt die Bibel diese Erde ein Elendstal. Und das Böse wird zunehmen. Oft in Gestalt des Lichtes, der Satan verstellt sich, wie Paulus sagt, zu einem Engel des Lichtes. Und so bezeugt uns Gottes Wort, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. In dieser Finsternis gibt es nur ein einziges Licht, das uns Orientierung gibt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Alles andere sind Irrlichter. Die Menschen sind trunken, so sagt uns die Bibel, sind berauscht von der Idee, sie könnten eine neue Welt schaffen. Deshalb ermahnt Petrus uns in seinem ersten Brief zur Nüchternheit. Wir sollten unser Vertrauen nicht setzen auf innerweltliche Entwicklungen, welcher Art auch immer, sondern allein auf die Gnade Gottes in Christus, die am Kreuz auf Golgatha geoffenbart ist und auch die offenbar werden wird, wenn der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Es ist traurig, dass auch gerade unter den Leuten, von denen man eigentlich meinen könnte, sie wüssten es besser, Aussagen gemacht werden, die völlig daneben sind. Ja. An sich kluge Leute, gescheite Leute, erfolgreiche Leute auch. So sagten einmal zwei sogenannte Illusionisten: Wir leben in einem wunderbaren, herrlichen Zeitalter. Das Einzige, was wir jetzt noch lernen müssen, ist positives Denken. Und ein bekannter Politiker sagte einmal, was wir brauchen, ist Bildung. Ich habe mir sagen lassen, wie das aussieht unter besonders gebildeten Leuten. Auch Lloyd Jones konnte ein Lied davon singen, bevor er von Gott eingesetzt wurde als Verkündiger des Evangeliums. Ist er ja Arzt gewesen, er kannte diese Leute und wusste, wie sie sich verhielten in bestimmten Situationen. Alles, was wir brauchen, ist Bildung. Ne? Dann schaffen wir auch dadurch die neue Welt. Nun sagt Petrus, wir haben ein Licht, und zwar exklusiv hat die Gemeinde Jesu dieses Licht, das ist nirgendwo anders zu finden. Nur in der Gemeinde Jesu, weil dort das Wort Gottes verkündigt wird, auch das prophetische Wort vom Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Und darum heißt es, ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern, der Jesus Christus, aufgehe in euren Herzen, in seinem Lichtglanz. Es ist also gut für uns, auf dieses Wort zu achten, das uns den Weg erleuchtet und den Ausblick erhält auf das Kommen unseres wunderbaren Erlösers und Herrn, der uns durch sein Blut die vollkommene Gerechtigkeit Gottes geschenkt hat durch den Glauben. Das ist immer wieder zentral für uns, ja. Auch diese lebendige Hoffnung, deshalb ist es ja eine lebendige Hoffnung, von der Petrus auch spricht in seinem ersten Brief, diese lebendige Hoffnung,